Sie sollte sterben, hingerichtet werden, weil sie unverheiratet ein Kind bekommen hat. Infolge eines verheerenden Erdbebens kommt Donna Josefe unverhofft frei und Jeronimo, ihr Geliebter und der Vater des Kindes, hofft auf ein gemeinsames Leben. Doch alles kommt anders, zeigt Heinrich von Kleists berühmte Novelle »Das Erdbeben in Chili«. Der Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen mit Kleists Erzählung und mit Gedanken der Schriftstellerin Dagmar Leupold. Willkommen, sagt Nils Beindger.
Was bewegt uns Menschen? Was bringt uns zum Handeln? Was macht uns zu gewalttätigen Menschen? Was bremst uns? Das sind ja alles Überlegungen, die nie an Aktualität verlieren und natürlich jeweils in historischen Kontexten sich etwas anders manifestieren. Aber Kleist nimmt so eine Art Tiefenbohrung vor. Und auch, also Erdbeben von Chili spielt ja auch nicht mal in seiner eigenen Zeit, ja, und auch nicht in irgendeiner Weltgegend, die ihm vertraut wäre. Auch das macht für mich eigentlich nochmal das, ja, vielleicht sowas wie Parabelhafte oder Allegorische an dem Text sehr deutlich.
Dagmar Leupold, Schriftstellerin aus München, im Gespräch über das Erdbeben in Chili und Heinrich von Kleist. Einen Autor, mit dem sie sich immer wieder beschäftigt hat und beschäftigt, über den es sogar einen eigenen Roman gibt, Die Helligkeit der Nacht. Heinrich von Kleist gilt als einer der Solitäre in der deutschen Literatur um 1800. Er stand zwischen Klassik und Romantik, war keiner dieser großen Strömungen exakt zuzuordnen. Und er schrieb in einer so eindrücklichen Sprache, hoch, gleichzeitig so direkt, manchmal auch brutal. Von Dagmar Leupold wollte ich wissen, was sie fasziniert an diesem Werk.
Es gibt einiges, ein paar Dinge haben Sie schon genannt. Und ich finde grundsätzlich faszinierend, dass er trotz einer gewissen Kanonisierung trotzdem noch ein sehr, ich muss das auf Englisch sagen, weil das so sprechend ist, ein Autor ist, der unsettling ist, also beunruhigend, aber nicht nur im Sinne von beunruhigend, sondern tatsächlich auch nicht ganz durchgesetzt. Ja, er hat sich auch selber nie gesettelt, niedergelassen.
Was ja auch zur Geschichte seines Lebens gehört.
Also genau, auch lebensgeschichtlich, also auch dieses wilde Rumreisen, ganz anders als ein Pilger mit metaphysischem sozusagen Ziel und vorgegebener Sinnstiftung. Also das Zufallsmoment, das in Kleists Texten ja auch eine gewaltige Rolle spielt, ist in seinem eigenen Leben auch tatsächlich absolut zentral. Und das ist was, was mich sehr fasziniert, also dass er immer noch eine gewisse Widerspenstigkeit in der Rezeption erzeugt. Und das Zweite ist, Sie haben es erwähnt, Sprache und Form. Also ein unfassbar formbewusster, alles was Gestalt hat, ist meine Sache, sagt er mal irgendwo. Ein sehr formbewusster Autor, der tatsächlich mit Textarchitekturen arbeitet.
Textarchitekturen, sicher ein schönes Bild, aber zur Sprache kommt natürlich auch immer Gewalt, also Sprachgewalt. Ich glaube, auch das ist ein Thema, was Sie sehr umtreibt, oder?
Das ist richtig. Und das ist sozusagen unabweislich ambivalent als Thema, zwiespältig. Ist es Wortmacht oder ist es Machtwort? Das hat mich sehr beschäftigt vor vielen, vielen Jahren, als ich eine Art Roman schrieb.
Die Helligkeit der Nacht.
Richtig, indem ich meinen Kleist unter der Chiffre HK habe zusammentreffen lassen mit Ulrike Meinhof, weil mich eben genau diese Schnittstelle interessiert hat. Kleist, sehr, sehr ungewöhnlich für seine Zeit, hat mit, glaube 22 Jahren die Flinte ins Korn geschmissen, das Militär verlassen, obwohl er aus einer militärischen Familie auch stammte. Er hat auch einem Freund mal geschrieben, alles Militärische sei ihm verhasst und hat die Feder ergriffen und Meinhof hat sozusagen die Feder hingeschmissen und sich bewaffnet im wörtlichen Sinne. Und ja, diese Schnittstelle hat mich interessiert und eben die Frage, der Kleist selber nachgeht, inwiefern ist Sprachhandeln auch eine Form der Gewaltausübung?
Ja, also der imaginäre Kleist im Fall Ihres Romans, Dagmar Leupold, Die Helligkeit der Nacht, ein Journal, Kleist, der imaginären Ulrike Meinhof begegnet und ihr fortwährend Briefe schreibt, sie umwirbt. Was hat sie neben der Sprachmacht, Sprachgewalt und dieser großen philosophischen Frage ja auch, was man mit Sprache erreichen kann, auch an diesem Dialog über die zwei Jahrhunderte hinweg interessiert?
Sicherlich sowas wie die Erforschung auch von ein paar tatsächlich auffälligen, wenn natürlich nach wie vor zufälligen Gemeinsamkeiten beider Gehirne wurde beispielsweise entnommen, weil man partout, was auch immer sie gemacht oder verbrochen hatten, man wollte das pathologisieren, man konnte sozusagen nicht ertragen, dass da so ein vollkommen irrationales, anarchisches Moment bleibt. Dann sicherlich auch der Vorname Ulrike, das war eine Halbschwester von Kleist, seine Vertraute.
Ja, die ja für ihn sehr wichtig war.
Die sehr, sehr wichtig für ihn war, mit der es einen Briefwechsel gibt, den ich genauso für wichtig halte wie sein Werk. Und tatsächlich auch die selbstmörderische Energie, die tatsächlich in beiden steckte, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Zeitgeschichte, die man selbst erlebt und bezeugt, in gewisser Weise tatsächlich eine Mitgift ist, die einem das Leben verunmöglicht. Also sein letzter Satz war ja, mir ist auf Erden nicht zu helfen. Und das hätte auch der Schlusssatz von Meinhofs Leben sein können.
In unserem Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen stellen wir eine der berühmten Erzählungen von Heinrich von Kleist vor. Das Erdbeben in Chile, 1806 entstanden, 1807 zum ersten Mal veröffentlicht. Die Geschichte einer Liebe und einer Familie, die es nicht geben darf aus Standesgründen. Die Liebenden Jeronimo Jogera, Hauslehrer, und Donna Josefe, seine Schülerin, sitzen beide im Gefängnis. Sie soll als Mutter eines gemeinsamen Kindes zum Tod verurteilt werden, und das gewaltige Erdbeben lässt beide freikommen. Mit welchen Gedanken, Dagmar Leupold, lesen Sie diese Erzählung? Was eröffnet Ihnen dieser ja auch groß architektonisch gestaltete Text?
Ja, das würde ich sehr unterschreiben. Er ist architektonisch großartig gestaltet und auch großartig choreografiert. Das Moment des Zufalls, von dem ich schon gesprochen habe, ist hier absolut wesentlich. Das Wort selbst, Zufall, zufällig, fällt auch 4-5 Mal in dieser Novelle. Und ich glaube, was am Zufall für Kleist so faszinierend ist, der sozusagen nicht davon ausgeht, dass es sowas gibt wie eine metaphysische Rettung, ist die Gleichzeitigkeit sich eigentlich ausschließender Zustände. Das Erdbeben ist absolut zerstörerisch, alles ist in Schutt und Asche, und doch ist es rettend und ist eine Wohltat, wie eine der Figuren sagt, in dem individuellen Leben dieser beiden zum Tode Verurteilten. Für mich ist die Erzählung auch ganz wichtig in Bezug auf das utopische Moment, das ja in allen Besprechungen immer aufscheint. Es sieht ja mal so kurzfristig aus in einer bukolischen Idylle, als seien all diese Standesunterschiede verwischt und befriedet. Es ist so eine Art großes Picknick und alle teilen alles. Sogar die Muttermilch,
Josefe,
stillt ein fremdes Kind eines Adligen. Die leibliche Mutter ist dazu nicht fähig aufgrund ihrer Verletzungen. Aber eben diese Idylle ist trügerisch. Und Kleist macht es sehr, sehr deutlich, ich vermute, wir kommen noch auf den Schlusssatz der Novelle zu sprechen, dass diese Machtverhältnisse, die ständischen, starren Machtverhältnisse, der Dünkel eine solche Katastrophe überleben. Und es geht sehr, sehr schnell, auch unter Einbezug der Kirche, eines Gottesdienstes, in den gewohnten Bahnen weiter, in denen ja die Auseinandersetzung zwischen den Ständen und die Feindseligkeiten, sowas wie Mob, also Kleist ist einer der ersten, die fähig waren, sowas wie Shitstorms zu schildern oder Mob als Dynamik. Ja,
und das Mob kann man, als konkrete Gewalt.
Genau, und das wird unterstützt, wir haben von Form und Sprache gesprochen, auch durch diese unfassbaren Hypotaxen, also diese sehr, sehr langen Sätze mit sehr vielen abhängigen Sätzen, die dann wiederum sehr viele Einschübe haben. Und diese Einschübe, glaube ich, haben zwei Funktionen. Einerseits erfahren wir dadurch sehr viel über die verwinkelten inneren seelischen Befindlichkeiten der Figuren, die halt selber sozusagen das nicht sortieren können, sondern in diesen Einschüben die Gleichzeitigkeit irgendwie versuchen zu verkraften. Und es erzeugt Spannung, weil wie der Satz ausgeht, wird in so einem hypotaktischen Satzbau viel, viel fraglicher als in einem parataktischen, gleichmäßig organisierten.
Gleichzeitig ist das so unglaublich genau gesetzt, diese Sprache. Vielleicht kurz zur Geschichte eben noch: durch diese Katastrophe, dieses verheerende Erdbeben gelangen die Liebenden in die Freiheit, aber es zeigt sich dann eben, eine Rettung ist es nicht. Das wird im Fortgang klar, der Novelle, der Erzählung von Kleist, ein Dankgottesdienst führt dann zu diesem Mob, zu brutaler Gewalt. Das ist ein existenzieller Kipppunkt in dieser Geschichte. Am Ende Tod und noch mehr Verheerung, namenloser Schmerz heißt es einmal. Jeronimo und Josefe sterben, ihr Sohn überlebt, aber ein anderes Kind wird brutal ermordet. Was zeigt diese Erzählung mit Blick auf den Menschen? Gibt es überhaupt so etwas wie Hoffnung?
Da würde ich den Schlusssatz auch mal vorlesen. Den halte ich für einen unterschätzten Schlüsselsatz, nicht nur Schlusssatz. Sie haben das Geschehen geschildert. Also der leibliche Sohn von Don Fernando Juan ist auf brutalste Weise ermordet worden von diesem Mob.
Wird auch sehr drastisch geschildert
im Text. Unfassbar drastisch geschildert. Und dann heißt es ganz zum Schluss: Don Fernando und Donna Elvira, also die leiblichen Eltern dieses abgeschlachteten Kindes, nahmen hierauf den kleinen Fremdling, also den Sohn von Josefe und Geronimo, den kleinen Fremdling zum Pflegesohn an. Und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als müsste er sich freuen. Das ist ein unfassbarer Satz, der nochmal für mich eben sehr deutlich zeigt, also ich musste an Bloch denken, ja, dass Utopien nur dann was taugen, wenn sie im realen Jetzt sozusagen bestehen. Ja. Bloch hat von Unfähigkeit zum Jetzt gesprochen.
Ernst Bloch, der große
Ernst
Philosoph,
Bloch, der große Philosoph Hoffnung, der Hoffnung.
Genau.
Und hier würde ich mal sagen, mit diesem Satz beginnt das, was Bloch die Arbeit der Hoffnung nennt. Das heißt, Don Fernando macht für mich mit diesem Satz klar, dass es nicht nur sozusagen die Erbfolge ist, die dann sowas wie sein leibliches Kind fördert, beschützt, bevorzugt, zu seinem Gedeihen beiträgt, sondern dass ein individuelles ethisches Handeln dieses Pflegekind ihm geschenkt hat und dass das sozusagen eine vollkommen andere Genese ist von zum Beispiel elterlicher Liebe oder elterlicher Fürsorge oder füreinander einstehen, sozialen Verhaltens, als sozusagen das, was mit einem gewissen Automatismus eben über ständische Regularien, über Erbfolge, über feudale Strukturen oder was auch immer eigentlich garantiert ist. Und das finde ich ganz großartig. Ich musste auch, weil Sie sagten, Kleist ist ausgesprochen modern oder zeitgenössisch, ich musste auch an Rühmkorff denken, ja, der ja, sich auch Peter mal sehr kritisch Rühmkorff, zu ja. Peter Rühmkorff, den fantastischen Lyriker, leider schon längst verstorben, der sich auch mal sehr kritisch zu so einem naiven Utopiebegriff äußert und sagt, das Sankt-Niemandsland interessiert ihn nicht. Ja, und ich würde hinzufügen, auch der Sankt-Nimmerleins-Tag interessiert nicht. Und Rühmkorff sagt, bleib erschütterbar und widersteh. Und das tut für mich Don Fernando.
Gleichzeitig heißt es aber eben, so war es ihm, als müsste er sich freuen. Also es gibt immer auch noch die andere Möglichkeit. Also eben Utopie ist nichts, Hoffnung ist nichts, was festgeschrieben wird, sondern ist etwas, woraufhin man sich zubewegt.
Richtig. Insofern ist es zwar Schlusssatz des Textes, aber keinesfalls der Schluss des Textes. Sozusagen, was die Lektüre einem mitgibt, geht weit über die Lektürezeit hinaus. Sie haben völlig recht, das ist so die erste Ahnung, die in ihm aufsteigt, dass es mit diesem Unglück auch eine Erkenntnisbewandtnis hat, ja, die er erstmal umsetzen und leben muss. Aber es scheint auf, ja, als Möglichkeit und er traut ihm noch nicht ganz. Zumal natürlich im ersten Moment es ein bisschen schockierend ist für den Leser oder die Leserin, dass sich da jemand freut angesichts des schrecklichen Geschehens und Ermordens des eigenen und des leiblichen Kindes.
Und all die Toten, die bei ihm zu Hause in der Wohnung aufgebahrt werden, sind. Wir sprachen ganz kurz zum Ende gefragt über die Modernität Kleists. Ich würde noch mal fragen, inwieweit zeigt sie sich auch in solchen Sätzen und den damit verbundenen Szenen, Situationen, Bildern?
Also ich glaube, die Modernität für mich ist auch eine tiefenpsychologische. Er ermöglicht, er hat ihn und er ermöglicht dann seinen Lesern und Leserinnen einen sehr, sehr tiefen Einblick in die hochkomplexe Psyche von uns Menschen, handelnden, denkenden, fühlenden Menschen, die alles andere als rational sich immer verhalten oder in irgendeiner Weise einer Logik folgen. Es gibt einen Satz in der Penthesilea, den ich dafür immer als Beispiel wähle. Und jeder Busen ist, der fühlt, ein Rätsel. Der Satz ist so verwinkelt wie die besagte Seele beziehungsweise der Busen. Und das ist sozusagen eine Studie nochmal in menschlichen Verhaltensweisen, die, glaube ich, also gerade wenn ich an unsere eigene Zeit, an diese Tage denke, ja, also Stichwort nochmal Mob, Stichwort selbstzerstörerische Kräfte freizusetzen in einer Gesellschaft, die eigentlich was ganz anderes braucht, den eigenen Vorteil, den eigenen Dünkel als handlungsleitend vorzuziehen gegenüber einer Idee von Gemeinwohl. Das alles ist für mich das Erdbeben in Chile auch angesprochen und enthalten.
Dagmar Leupold, Schriftstellerin aus München, im Gespräch über Heinrich von Kleists Novelle oder Erzählung Das Erdbeben in Chile. Dagmar Leupolds Roman über Heinrich von Kleist und Ulrike Meinhof ist unter dem Titel Die Helligkeit der Nacht, ein Journal bei C.H. Beck erschienen. Dagmar Leupold, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und damit zu einer Erzählung, in der die Zufälle eine große Rolle spielen. Das Erdbeben in Chili, 1807 erstmals veröffentlicht, einer der bekanntesten Prosatexte von Heinrich von Kleist. Gerd Heidenreich, einer der großen Sprecher in der Geschichte des BR, Schriftsteller und Publizist, hat die Novelle gelesen. Eine verheerende Naturkatastrophe und die Verheerungen des Menschen.
In Santiago, der Hauptstadt des Königreiches Chili, stand geradezu in dem Augenblicke der großen Erderschütterung vom Jahre 1647, bei welcher viele tausend Menschen ihren Untergang fanden, ein junger, auf ein Verbrechen angeklagter Spanier namens Jeronimo Ruggera an einem Pfeiler des Gefängnisses, in welches man ihn eingesperrt hatte, und wollte sich erhängen. Don Enrico Asteron, einer der reichsten Edelleute der Stadt, hatte ihn ungefähr ein Jahr zuvor aus seinem Hause, wo er als Lehrer angestellt war, entfernt, weil er sich mit Doña Josefe, seiner einzigen Tochter, in einem zärtlichen Einverständnis befunden hatte. Eine geheime Bestellung, die dem alten Don, nachdem er die Tochter nachdrücklich gewarnt hatte, durch die hämische Aufmerksamkeit seines stolzen Sohnes verraten worden war, entrüstete ihn dergestalt, dass er sie in dem Karmeliterkloster unserer lieben Frauen vom Berge daselbst unterbrachte. Durch einen glücklichen Zufall hatte Jeronimo hier die Verbindung von Neuem anzuknüpfen gewusst und in einer verschwiegenen Nacht den Klostergarten zum Schauplatz seines vollen Glückes gemacht. Es war am Fronleichnamsfeste, und die feierliche Prozession der Nonnen, welchen die Novizen folgten, nahm eben ihren Anfang, als die unglückliche Josefe bei dem Anklange der Glocken in Mutterwehen auf den Stufen der Kathedrale niedersank. Dieser Vorfall machte außerordentliches Aufsehen. Man brachte die junge Sünderin ohne Rücksicht auf ihren Zustand sogleich in ein Gefängnis, und kaum war sie aus den Wochen erstanden, als ihr schon auf Befehl des Erzbischofs der geschärfteste Prozess gemacht ward. Man sprach in der Stadt mit einer so großen Erbitterung von diesem Skandal, und die Zungen fielen so scharf über das ganze Kloster her, in welchem er sich zugetragen hatte, dass weder die Fürbitte der Familie Asteron noch auch sogar der Wunsch der Äbtissin selbst, welche das junge Mädchen wegen ihres sonst untadelhaften Betragens liebgewonnen hatte, die Strenge, mit welcher das klösterliche Gesetz sie bedrohte, mildern konnte. Alles, was geschehen konnte, war, dass der Feuertod, zu dem sie verurteilt wurde, zur großen Entrüstung der Matronen und Jungfrauen von Santiago, durch einen Machtspruch des Vizekönigs in eine Enthauptung verwandelt ward. Man vermietete in den Straßen, durch welche der Hinrichtungszug gehen sollte, die Fenster. Man trug die Dächer der Häuser ab, und die frommen Töchter der Stadt luden ihre Freundinnen ein, um dem Schauspiele, das der göttlichen Rache gegeben wurde, an ihrer schwesterlichen Seite beizuwohnen. Jeronimo, der inzwischen auch in ein Gefängnis gesetzt worden war, wollte die Besinnung verlieren, als er diese ungeheure Wendung der Dinge erfuhr. Vergebens sann er auf Rettung. Überall, wohin ihn auch der Fittich der vermessensten Gedanken trug, stieß er auf Riegel und Mauern. Und ein Versuch, die Gitterfenster zu durchfeilen, zog ihm, da er entdeckt ward, eine nur noch engere Einsperrung zu. Er warf sich vor dem Bildnisse der heiligen Mutter Gottes nieder und betete mit unendlicher Inbrunst zu ihr, als der einzigen, von der ihm jetzt noch Rettung kommen könnte. Doch der gefürchtete Tag erschien, und mit ihm in seiner Brust die Überzeugung von der völligen Hoffnungslosigkeit seiner Lage. Die Glocken, welche Josefen zum Richtplatze begleiteten, ertönten, und Verzweiflung bemächtigte sich seiner Seele. Das Leben schien ihm verhasst, und er beschloss, sich durch einen Strick, den ihm der Zufall gelassen hatte, den Tod zu geben. Eben stand er, wie schon gesagt, an einem Wandpfeiler und befestigte den Strick, der ihn dieser jammervollen Welt entreißen sollte, an einer Eisenklammer, die an dem Gesimse derselben eingefugt war, als plötzlich der größte Teil der Stadt mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versank und alles, was Leben atmete, unter seinen Trümmern begrub. Jeronimo Ruggera war starr vor Entsetzen. Und gleich, als ob sein ganzes Bewusstsein zerschmettert worden wäre, hielt er sich jetzt an dem Pfeiler, an welchem er hatte sterben wollen, um nicht umzufallen. Der Boden wankte unter seinen Füßen, alle Wände des Gefängnisses rissen, der ganze Bau neigte sich, nach der Straße zu einzustürzen, und nur der seinem langsamen Fall begegnende Fall des gegenüberstehenden Gebäudes verhinderte durch eine zufällige Wölbung die gänzliche Zubodenstreckung desselben. Zitternd, mit sträubenden Haaren und Knien, die unter ihm brechen wollten, glitt Jeronimo über den schief gesenkten Fußboden hinweg der Öffnung zu, die der Zusammenschlag beider Häuser in die vordere Wand des Gefängnisses eingerissen hatte. Kaum befand er sich im Freien, als die ganze schon erschütterte Straße auf eine zweite Bewegung der Erde völlig zusammenfiel. Besinnungslos, wie er sich aus diesem allgemeinen Verderben retten würde, eilte er über Schutt und Gebälk hinweg, indessen der Tod von allen Seiten Angriffe auf ihn machte, nach einem der nächsten Tore der Stadt. Hier stürzte noch ein Haus zusammen und jagte ihn, die Trümmer weit umherschleudernd, in eine Nebenstraße. Hier leckte die Flamme schon in Dampfwolken blitzend aus allen Giebeln und trieb ihn schreckenvoll in eine andere. Hier wälzte sich aus seinem Gestade gehoben der Mambocho-Fluss auf ihn heran und riss ihn brüllend in eine dritte. Hier lag ein Haufen Erschlagener, hier ächzte noch eine Stimme unter dem Schutte, hier schrien Leute von brennenden Dächern herab, hier kämpften Menschen und Tiere mit den Wellen, hier war ein mutiger Retter bemüht zu helfen. Hier stand ein anderer, bleich wie der Tod, und streckte sprachlos zitternde Hände zum Himmel. Als Geronimo das Tor erreicht und einen Hügel jenseits desselben bestiegen hatte, sank er ohnmächtig auf demselben nieder. Er mochte wohl eine Viertelstunde in der tiefsten Bewusstlosigkeit gelegen haben, als er endlich wieder erwachte und sich mit nach der Stadt gekehrtem Rücken halb auf dem Erdboden erhob. Er befühlte sich Stirn und Brust, unwissend, was er aus seinem Zustande machen sollte, und ein unsägliches Wonnegefühl ergriff ihn, als ein Westwind vom Meere her sein wiederkehrendes Leben anwehte und sein Auge sich nach allen Richtungen über die blühende Gegend von Santiago hinwandte. Nur die verstörten Menschenhaufen, die sich überall blicken ließen, beklemmten sein Herz. Er begriff nicht, was ihn und sie hierher geführt haben konnte, und erst da er sich umkehrte und die Stadt hinter sich versunken sah, erinnerte er sich des schrecklichen Augenblicks, den er erlebt hatte. Er senkte sich so tief, dass seine Stirn den Boden berührte, Gott für seine wunderbare Errettung zu danken. Und gleich als ob der eine entsetzliche Eindruck, der sich seinem Gemüt eingeprägt hatte, alle früheren daraus verdrängt hätte, weinte er vor Lust, dass er sich des lieblichen Lebens voll bunter Erscheinungen noch erfreue. Drauf, als er eines Ringes an seiner Hand gewahrte, erinnerte er sich plötzlich auch Josephens und mit ihr seines Gefängnisses, der Glocken, die er dort gehört hatte, und des Augenblicks, der dem Einstürze desselben vorangegangen war. Tiefe Schwermut erfüllte wieder seine Brust. Sein Gebet fing ihn zu reuen an, und fürchterlich schien ihm das Wesen, das über den Wolken waltet. Er mischte sich unter das Volk, das überall mit Rettung des Eigentums beschäftigt aus den Toren stürzte, und wagte schüchtern nach der Tochter Asterons und ob die Hinrichtung an ihr vollzogen worden sei, zu fragen. Doch niemand war, der ihm umständliche Auskunft gab. Eine Frau, die auf einem fast zur Erde gedrückten Nacken eine ungeheure Last von Gerätschaften und zwei Kinder an der Brust hängen trug, sagte im Vorbeigehen, als ob sie es selbst angesehen hätte, dass sie enthauptet worden sei. Geronimo kehrte sich um. Und da er, wenn er die Zeit berechnete, selbst an ihrer Vollendung nicht zweifeln konnte, so setzte er sich in einem einsamen Walde nieder und überließ sich seinem vollen Schmerz. Er wünschte, dass die zerstörende Gewalt der Natur von Neuem über ihn hereinbrechen möchte. Er begriff nicht, warum er dem Tode, den seine jammervolle Seele suchte, in jenen Augenblicken, da er ihm freiwillig von allen Seiten rettend erschien, entflohen sei. Er nahm sich fest vor, nicht zu wanken, wenn auch jetzt die Eichen entwurzelt werden und ihre Wipfel über ihn zusammenstürzen sollten. Darauf nun, da er sich ausgeweint hatte und ihm mitten unter den heißesten Tränen die Hoffnung wieder erschienen war, stand er auf und durchstreifte nach allen Richtungen das Feld. Jeden Berggipfel, auf dem sich die Menschen versammelt hatten, besuchte er. Auf allen Wegen, wo sich der Strom der Flucht noch bewegte, begegnete er ihnen. Wo nur irgendein weibliches Gewand im Winde flatterte, da trug ihn sein zitternder Fuß hin. Doch keines deckte die geliebte Tochter Asterons. Die Sonne neigte sich und mit ihr seine Hoffnung schon wieder zum Untergange, als er den Rand eines Felsens betrat und sich ihm die Aussicht in ein weites, nur von wenigen Menschen besuchtes Tal eröffnete. Er durchlief unschlüssig, was er tun sollte, die einzelnen Gruppen derselben, und wollte sich schon wieder wenden, als er plötzlich an einer Quelle, die die Schlucht bewässerte, ein junges Weib erblickte, beschäftigt, ein Kind in ihren Fluten zu reinigen. Und das Herz hüpfte ihm bei diesem Anblick. Er sprang voll Ahndung über die Gesteine herab und rief: O Mutter Gottes, du Heilige! Und erkannte Josephen, als sie sich bei dem Geräusche schüchtern umsah. Mit welcher Seligkeit umarmten sie sich, die Unglücklichen, die ein Wunder des Himmels gerettet hatte. Josephe war auf ihrem Gang zum Tode dem Richtplatze schon ganz nahe gewesen, als durch den krachenden Einsturz der Gebäude plötzlich der ganze Hinrichtungszug auseinandergesprengt ward. Ihre ersten entsetzensvollen Schritte trugen sie hierauf dem nächsten Tore zu, doch die Besinnung kehrte ihr bald wieder, und sie wandte sich, um nach dem Kloster zu eilen, wo ihr kleiner, hilfloser Knabe zurückgeblieben war. Sie fand das ganze Kloster schon in Flammen, und die Äbtissin, die ihr in jenen Augenblicken, die ihre letzten sein sollten, Sorge für den Säugling angelobt hatte, schrie eben vor den Pforten stehend nach Hilfe, um ihn zu retten. Josephe stürzte sich unerschrocken durch den Dampf, der ihr entgegenqualmte, in das von allen Seiten schon zusammenfallende Gebäude, und gleich, als ob alle Engel des Himmels sie umschirmten, trat sie mit ihm unbeschädigt wieder aus dem Portal hervor. Sie wollte der Äbtissin, welche die Hände über ihr Haupt zusammenschlug, eben in die Arme sinken, als diese mit fast allen ihren Klosterfrauen von einem herabfallenden Giebel des Hauses auf eine schmähliche Art erschlagen ward. Josephe bebte bei diesem entsetzlichen Anblicke zurück. Sie drückte der Äbtissin flüchtig die Augen zu und floh, ganz von Schrecken erfüllt, den teuren Knaben, den ihr der Himmel wieder geschenkt hatte, dem Verderben zu entreißen. Sie hatte noch wenig Schritte getan, als ihr auch schon die Leiche des Erzbischofs begegnete, die man soeben zerschmettert aus dem Schutt der Kathedrale hervorgezogen hatte. Der Palast des Vizekönigs war versunken. Der Gerichtshof, in welchem ihr das Urteil gesprochen worden war, stand in Flammen. Und an die Stelle, wo sich ihr väterliches Haus befunden hatte, war ein See getreten und kochte rötliche Dämpfe aus. Josephe raffte alle ihre Kräfte zusammen, sich zu halten. Sie schritt, den Jammer von ihrer Brust entfernend, mutig mit ihrer Beute von Straße zu Straße und war schon dem Tore nah, als sie auch das Gefängnis, in welchem Geronimo geseufzt hatte, in Trümmern sah. Bei diesem Anblicke wankte sie und wollte besinnungslos an einer Ecke niedersinken. Doch in demselben Augenblick jagte sie der Sturz eines Gebäudes hinter ihr, das die Erschütterungen schon ganz aufgelöst hatten, durch das Entsetzen gestärkt wieder auf. Sie küsste das Kind, drückte sich die Tränen aus den Augen und erreichte nicht mehr auf die Gräuel, die sie umringten, achtend das Tor. Als sie sich im Freien sah, schloss sie bald, dass nicht jeder, der ein zertrümmertes Gebäude bewohnt hatte, unter ihm notwendig müsse zerschmettert worden sein. An dem nächsten Scheidewege stand sie still und harrte, ob nicht einer, der ihr nach dem kleinen Philipp der Liebste auf der Welt war, noch erscheinen würde. Sie ging, weil niemand kam und das Gewühl der Menschen anwuchs, weiter und kehrte sich wieder um und harrte wieder und schlich, viel Tränen vergießend, in ein dunkles, von Pinien beschattetes Tal, um seiner Seele, die sie entflohen glaubte, nachzubeten. Und fand ihn hier, diesen Geliebten, im Tale und Seligkeit, als ob es das Tal von Eden gewesen wäre. Dies alles erzählte sie jetzt voll Rührung dem Geronimo und reichte ihm, da sie vollendet hatte, den Knaben zum Küssen dar. Geronimo nahm ihn und hätschelte ihn in unsäglicher Vaterfreude und verschloss ihm, da er das fremde Antlitz anweinte, mit Liebkosungen ohne Ende den Mund. Indessen war die schönste Nacht herabgestiegen, voll wundermilden Duftes, so silberglänzend und still, wie nur ein Dichter davon träumen mag. Überall längs der Talquelle hatten sich im Schimmer des Mondscheins Menschen niedergelassen und bereiteten sich sanfte Lager von Moos und Laub, um von einem so qualvollen Tage auszuruhen. Und weil die Armen immer noch jammerten, dieser, dass er sein Haus, jener, dass er Weib und Kind, und der Dritte, dass er alles verloren habe, so schlichen Geronimo und Josephe in ein dichteres Gebüsch, um durch das heimliche Gejauchze ihrer Seelen niemand zu betrüben. Sie fanden einen prachtvollen Granatapfelbaum, der seine Zweige voll duftender Früchte weit ausbreitete, und die Nachtigall flötete im Wipfel ihr wollüstiges Lied. Hier ließ sich Geronimo am Stamme nieder, und Josephe in seinem, Philipp in Josephens Schoß, saßen sie, von seinem Mantel bedeckt, und ruhten. Der Baumschatten zog mit seinen verstreuten Lichtern über sie hinweg, und der Mond erblasste schon wieder vor der Morgenröte, ehe sie einschliefen. Denn Unendliches hatten sie zu schwatzen, vom Klostergarten und den Gefängnissen und was sie umeinander gelitten hätten. Und waren sehr gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend über die Welt kommen musste, damit sie glücklich würden. Sie beschlossen, sobald die Erderschütterungen aufgehört haben würden, nach La Concepción zu gehen, wo Josefa eine vertraute Freundin hatte, sich mit einem kleinen Vorschuss, den sie von ihr zu erhalten hoffte, von dort nach Spanien einzuschiffen, wo Jeronimos mütterliche Verwandte wohnten, und daselbst ihr glückliches Leben zu beschließen. Hierauf, unter vielen Küssen, schliefen sie ein. Als sie erwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel, und sie bemerkten in ihrer Nähe mehrere Familien, beschäftigt, sich am Feuer ein kleines Morgenbrot zu bereiten. Jeronimo dachte eben auch, wie er Nahrung für die Seinigen herbeischaffen sollte, als ein junger, wohlgekleideter Mann mit einem Kinde auf dem Arm zu Josefen trat und sie mit Bescheidenheit fragte, ob sie diesem armen Wurme, dessen Mutter dort unter den Bäumen beschädigt liege, nicht auf kurze Zeit ihre Brust reichen wolle. Josefe war ein wenig verwirrt, als sie in ihm einen Bekannten erblickte. Doch da er, indem er ihre Verwirrung falsch deutete, fortfuhr, »Es ist nur auf wenige Augenblicke, Doña Josefe, und dieses Kind hat seit jener Stunde, die uns alle unglücklich gemacht hat, nichts genossen«, so sagte sie, »Ich schwieg aus einem anderen Grunde, Don Fernando. In diesen schrecklichen Zeiten weigert sich niemand, von dem, was er besitzen mag, mitzuteilen«, und nahm den kleinen Fremdling, indem sie ihr eigenes Kind dem Vater gab, und legte ihn an ihre Brust. Don Fernando war sehr dankbar für diese Güte und fragte, ob sie sich nicht mit ihm zu jener Gesellschaft verfügen wollten, wo eben jetzt beim Feuer ein kleines Frühstück bereitet werde. Josefa antwortete, dass sie dies Anerbieten mit Vergnügen annehmen würde und folgte ihm, da auch Jeronimo nichts einzuwenden hatte, zu seiner Familie, wo sie auf das Innigste und Zärtlichste von Don Fernandos beiden Schwägerinnen, die sie als sehr würdige junge Damen kannte, empfangen ward. Doña Elvire, Don Fernandos Gemahlin, welche schwer an den Füßen verwundet auf der Erde lag, zog Josefen, da sie ihren abgehärmten Knaben an der Brust derselben sah, mit vieler Freundlichkeit zu sich nieder. Auch Don Pedro, sein Schwiegervater, der an der Schulter verwundet war, nickte ihr liebreich mit dem Haupte zu. In Jeronimos und Josefens Brust regten sich Gedanken von seltsamer Art. Wenn sie sich mit so vieler Vertraulichkeit und Güte behandelt sahen, so wussten sie nicht, was sie von der Vergangenheit denken sollten, vom Richtplatze, von dem Gefängnisse und der Glocke, und ob sie bloß davon geträumt hätten. Es war, als ob die Gemüter seit dem fürchterlichen Schlage, der sie durchdröhnt hatte, alle versöhnt wären. Sie konnten in der Erinnerung gar nicht weiter als bis auf ihn zurückgehen. Nur Doña Elisabeth, welche bei einer Freundin auf das Schauspiel des gestrigen Morgens eingeladen worden war, die Einladung aber nicht angenommen hatte, ruhte zuweilen mit träumerischem Blicke auf Josefen. Doch der Bericht, der über irgendein neues, grässliches Unglück erstattet ward, riss ihre der Gegenwart kaum entflohene Seele schon wieder in dieselbe zurück. Man erzählte, wie die Stadt gleich nach der ersten Haupterschütterung von Weibern ganz voll gewesen, die vor den Augen aller Männer niedergekommen seien. Wie die Mönche darin mit dem Kruzifix in der Hand umhergelaufen wären und geschrien hätten, das Ende der Welt sei da. Wie man einer Wache, die auf Befehl des Vizekönigs verlangte, eine Kirche zu räumen, geantwortet hätte, es gäbe keinen Vizekönig von Chili mehr. Wie der Vizekönig in den schrecklichsten Augenblicken hätte müssen Galgen aufrichten lassen, um der Dieberei Einhalt zu tun. Und wie ein Unschuldiger, der sich von hinten durch ein brennendes Haus gerettet, von dem Besitzer aus Übereilung ergriffen und sogleich auch aufgeknüpft worden wäre. Doña Elvire, bei deren Verletzungen Josefe viel beschäftigt war, hatte in einem Augenblick, da gerade die Erzählungen sich am lebhaftesten kreuzten, Gelegenheit genommen, sie zu fragen, wie es denn ihr an diesem fürchterlichen Tag ergangen sei. Und da Josefe ihr mit beklemmtem Herzen einige Hauptzüge davon angab, so ward ihr die Wollust, Tränen in die Augen dieser Dame treten zu sehen. Doña Elvire ergriff ihre Hand und drückte sie und winkte ihr zu schweigen. Josefe dünkte sich unter den Seligen. Ein Gefühl, das sie nicht unterdrücken konnte, nannte den verflossenen Tag, so viel Elend er auch über die Welt gebracht hatte, eine Wohltat, wie der Himmel noch keine über sie verhängt hatte. Und in der Tat schien, mitten in diesen grässlichen Augenblicken, in welchen alle irdischen Güter der Menschen zugrunde gingen und die ganze Natur verschüttet zu werden drohte, der menschliche Geist selbst wie eine schöne Blume aufzugehen. Auf den Feldern, soweit das Auge reichte, sah man Menschen von allen Ständen durcheinander liegen. Fürsten und Bettler, Matronen und Bäuerinnen, Staatsbeamte und Tagelöhner, Klosterherren und Klosterfrauen. Einander bemitleiden, sich wechselseitig Hilfe reichen, von dem, was sie zur Erhaltung ihres Lebens gerettet haben mochten, freudig mitteilen, als ob das allgemeine Unglück alles, was ihm entronnen war, zu einer Familie gemacht hätte. Statt der nichtssagenden Unterhaltungen, zu welchen sonst die Welt an den Teetischen den Stoff hergegeben hatte, erzählte man jetzt Beispiele von ungeheuren Taten. Menschen, die man sonst in der Gesellschaft wenig geachtet hatte, hatten Römergröße gezeigt. Beispiele zu Haufen von Unerschrockenheit, von freudiger Verachtung der Gefahr, von Selbstverleugnung und der göttlichen Aufopferung, von ungesäumter Wegwerfung des Lebens, als ob es dem nichtswürdigsten Gute gleich auf dem nächsten Schritte schon wiedergefunden würde. Ja, da nicht einer war, für den nicht an diesem Tage etwas Rührendes geschehen wäre oder der nicht selbst etwas Großmütiges getan hätte, so war der Schmerz in jeder Menschenbrust mit so viel süßer Lust vermischt, dass sich, wie sie meinte, gar nicht angeben ließ, ob die Summe des allgemeinen Wohlseins nicht von der einen Seite um ebenso viel gewachsen war, als sie von der anderen abgenommen hatte. Jeronimo nahm Josephen, nachdem sich beide in diesen Betrachtungen stillschweigend erschöpft hatten, beim Arm und führte sie mit unaussprechlicher Heiterkeit unter den schattigen Lauben des Granatwaldes auf und nieder. Er sagte ihr, dass er bei dieser Stimmung der Gemüter und dem Umsturz aller Verhältnisse seinen Entschluss, sich nach Europa einzuschiffen, aufgebe, dass er vor dem Vizekönig, der sich seiner Sache immer günstig gezeigt, falls er noch am Leben sei, einen Fußfall wagen würde, und dass er Hoffnung habe, wobei er ihr einen Kuss aufdrückte, mit ihr in Chili zurückzubleiben. José verantwortete, dass ähnliche Gedanken in ihr aufgestiegen wären, dass auch sie nicht mehr, falls ihr Vater nur noch am Leben sei, ihm zu versöhnen zweifle, dass sie aber statt des Fußfalles lieber nach La Concepción zu gehen und von dort aus schriftlich das Versöhnungsgeschäft mit dem Vizekönig zu betreiben rate, wo man auf jeden Fall in der Nähe des Hafens wäre und für den Besten, wenn das Geschäft die erwünschte Wendung nähme, ja leicht wieder nach Santiago zurückkehren könnte. Nach einer kurzen Überlegung gab Jeronimo der Klugheit dieser Maßregel seinen Beifall, führte sie noch ein wenig, die heitern Momente der Zukunft überfliegend, in den Gängen umher und kehrte mit ihr zur Gesellschaft zurück. Inzwischen war der Nachmittag herangekommen und die Gemüter der herumschwärmenden Flüchtlinge hatten sich, da die Erdstöße nachließen, nur kaum wieder ein wenig beruhigt, als sich schon die Nachricht verbreitete, dass in der Dominikanerkirche, der einzigen, welche das Erdbeben verschont hatte, eine feierliche Messe von dem Prälaten des Klosters selbst gelesen werden würde, den Himmel um Verhütung ferneren Unglücks anzuflehen. Das Volk brach schon aus allen Gegenden auf und eilte in Strömen zur Stadt. In Don Fernandos Gesellschaft war die Frage aufgeworfen, ob man nicht auch an dieser Feierlichkeit teilnehmen und sich dem allgemeinen Zuge anschließen solle. Doña Elisabeth erinnerte mit einiger Beklemmung, was für ein Unheil gestern in der Kirche vorgefallen sei, dass solche Dankfeste ja wiederholt werden würden und dass man sich der Empfindung alsdann, weil die Gefahr schon mehr vorüber wäre, mit desto größerer Heiterkeit und Ruhe überlassen könnte. Josefa äußerte, indem sie mit einiger Begeisterung sogleich aufstand, dass sie den Drang, ihr Antlitz vor dem Schöpfer in den Staub zu legen, niemals lebhafter empfunden habe als eben jetzt, wo er seine unbegreifliche und erhabene Macht so entwickle. Doña Elvire erklärte sich mit Lebhaftigkeit für Josephens Meinung. Sie bestand darauf, dass man die Messe hören sollte, und rief Don Fernando auf, die Gesellschaft zu führen, worauf sich alles, Doña Elisabeth auch, von den Sitzen erhob. Da man jedoch letztere mit heftig arbeitender Brust die kleinen Anstalten zum Aufbruch zaudernd betreiben sah und sie auf die Frage, was ihr fehle, antwortete, sie wisse nicht, welch eine unglückliche Ahndung in ihr sei, so beruhigte sie Doña Elvire und forderte sie auf, bei ihr und ihrem kranken Vater zurückzubleiben. Josefe sagte, so werden Sie mir wohl, Doña Elisabeth, diesen kleinen Liebling abnehmen, der sich schon wieder, wie Sie sehen, bei mir eingefunden hat. Sehr gern, antwortete Doña Elisabeth und machte Anstalten, ihn zu ergreifen. Doch da dieser über das Unrecht, das ihm geschah, kläglich schrie und auf keine Art darein willigte, so sagte Josefe lächelnd, dass sie ihn nur behalten wolle, und küsste ihn wieder still. Hierauf bot Don Fernando, dem die ganze Würdigkeit und Anmut ihres Betragens sehr gefiel, ihr den Arm. Jeronimo, welcher den kleinen Philipp trug, führte Doña Constanzen. Die übrigen Mitglieder, die sich bei der Gesellschaft eingefunden hatten, folgten, und in dieser Ordnung ging der Zug nach der Stadt. Sie waren kaum 50 Schritte gegangen, als man Doña Elisabeth, welche inzwischen heftig und heimlich mit Doña Elvira gesprochen hatte, Don Fernando rufen hörte und dem Zuge mit unruhigen Tritten nacheilen sah. Don Fernando hielt und kehrte sich um, harrte ihrer, ohne Josefen loszulassen, und fragte, da sie, gleich als ob sie auf sein Entgegenkommen wartete, in einiger Ferne stehen blieb, was sie wolle. Doña Elisabeth näherte sich ihm hierauf, obschon, wie es schien, mit Widerwillen, und raunte ihm, doch so, dass Josefe es nicht hören konnte, einige Worte ins Ohr. »Nun«, fragte Don Fernando, »und das Unglück, das daraus entstehen kann?« Doña Elisabeth fuhr fort, ihm mit verstörtem Gesicht ins Ohr zu zischeln. Don Fernando stieg eine Röte des Unwillens ins Gesicht. Er antwortete, es wäre gut. Doña Elvira möchte sich beruhigen, und führte seine Dame weiter. Als sie in der Kirche der Dominikaner ankamen, ließ sich die Orgel schon mit musikalischer Pracht hören, und eine unermessliche Menschenmenge wogte darin. Das Gedränge erstreckte sich bis weit vor den Portalen auf den Vorplatz der Kirche hinaus, und an den Wänden hoch in den Rahmen der Gemälde hingen Knaben und hielten mit erwartungsvollen Blicken ihre Mützen in der Hand. Von allen Kronleuchtern strahlte es herab. Die Pfeiler warfen bei der einbrechenden Dämmerung geheimnisvolle Schatten. Die große, von gefärbtem Glas gearbeitete Rose in der Kirche äußerst im Hintergrunde glühte wie die Abendsonne selbst, die sie erleuchtete. Und Stille herrschte, da die Orgel jetzt schwieg in der ganzen Versammlung, als hätte keiner einen Laut in der Brust. Niemals schlug aus einem christlichen Dom eine solche Flamme der Inbrunst gen Himmel wie heute aus dem Dominikanerdom zu Santiago. Und keine menschliche Brust gab wärmere Glut dazu her als Jeronimos und Josefens. Die Feierlichkeit fing mit einer Predigt an, die der ältesten Chorherren einer mit dem Festschmuck angetan von der Kanzel hielt. Er begann gleich mit Lob, Preis und Dank, seine zitternden, vom Chorhemde weit umflossenen Hände hoch gen Himmel erhebend, dass noch Menschen seien auf diesem in Trümmer zerfallenden Teile der Welt, fähig, zu Gott emporzustammeln. Er schilderte, was auf den Wink des Allmächtigen geschehen war. Das Weltgericht kann nicht entsetzlicher sein. Und als ihr das gestrige Erdbeben gleichwohl auf einen Riss, den der Dom erhalten hatte, hinzeigend einen bloßen Vorboten davon nannte, lief ein Schauder über die ganze Versammlung. Hierauf kam er, im Flusse priesterlicher Beredsamkeit, auf das Sittenverderbnis der Stadt. Greuel, wie Sodom und Gomorra sie nicht sahen, straft er an ihr, und nur der unendlichen Langmut Gottes schrieb er es zu, dass sie noch nicht gänzlich vom Erdbeben vertilgt worden sei. Aber wie dem Dolche gleich fuhr es durch die von dieser Predigt schon ganz zerrissenen Herzen unserer beiden Unglücklichen, als der Chorherr bei dieser Gelegenheit umständlich des Frevels erwähnte, der in dem Klostergarten der Karmeliterinnen verübt worden war. Die Schonung, die er bei der Welt gefunden hatte, gottlos nannte und in einer von Verwünschungen erfüllten Seitenwendung die Seelen der Täter, wörtlich genannt, allen Fürsten der Hölle übergab. Doña Constanze rief, indem sie an Jeronimos Armen zuckte, »Don Fernando!« Doch dieser antwortete so nachdrücklich und doch so heimlich, wie sich beides verbinden ließ, »Sie schweigen, Doña. Sie rühren auch den Augapfel nicht und tun, als ob sie in eine Ohnmacht versenken, worauf wir die Kirche verlassen.« Doch ehe Doña Constanze diese sinnreich zur Rettung erfundene Maßregel noch ausgeführt hatte, rief schon eine Stimme des Chorherrn Predigt laut unterbrechend aus, »Weichet fern hinweg, ihr Bürger von Santiago! Hier stehen diese gottlosen Menschen!« Und als eine andere Stimme, schreckenvoll, indessen sich ein weiter Kreis des Entsetzens um sie bildete, fragte, »Wo?« »Hier«, versetzte ein Dritter und zog heiliger Ruchlosigkeit voll Josefen bei den Haaren nieder, dass sie mit Don Fernandos Sohne zu Boden getaumelt wäre, wenn dieser sie nicht gehalten hätte. »Seid ihr wahnsinnig?« rief der Jüngling und schlug den Arm um Josefen. »Ich bin Don Fernando Ormes, Sohn des Kommandanten der Stadt, den ihr alle kennt.« Don Fernando Ormez«, rief dicht vor ihn hingestellt ein Schuhflicker, der für Josefen gearbeitet hatte und diese wenigstens so genau kannte als ihre kleinen Füße. »Wer ist der Vater zu diesem Kinde?« wandte er sich mit frechem Trotz zur Tochter Asterons. Don Fernando erblasste bei dieser Frage. Er sah bald den Jeronimo schüchtern an, bald überflog er die Versammlung, ob nicht einer sei, der ihn kenne. Josefe rief, von entsetzlichen Verhältnissen gedrängt, »Dies ist nicht mein Kind, Meister Pedrillo, wie er glaubt«, indem sie in unendlicher Angst der Seele auf Don Fernando blickte. »Dieser junge Herr ist Don Fernando Ormez, Sohn des Kommandanten der Stadt, den ihr alle kennt.« Der Schuster fragte, »Wer von euch, ihr Bürger, kennt diesen jungen Mann?« Und mehrere der Umstehenden wiederholten, »Wer kennt den Jeronimo Ruggiera? Der trete vor!« Nun traf es sich, dass in demselben Augenblicke der kleine Juan, durch den Tumult erschreckt, von Josefens Brust weg Don Fernando in die Arme strebte. Hierauf, »Er ist der Vater«, schrie eine Stimme, »und er ist Jeronimo Ruggiera«, eine andere, »und sie sind die gotteslästerlichen Menschen«, eine dritte, »und steinigt sie«, die ganze im Tempel Jesu versammelte Christenheit. Drauf jetzt Jeronimo, »Halt, ihr Unmenschlichen, wenn ihr den Jeronimo Ruggiera sucht, hier ist er. Befreit jenen Mann, welcher unschuldig ist.« Der wütende Haufen, durch die Äußerung Jeronimos verwirrt, stutzte. Mehrere Hände ließen Don Fernando los, und da in demselben Augenblick ein Marineoffizier von bedeutendem Rang herbeieilte und, indem er sich durch den Tumult drängte, fragte, »Don Fernando Ormez, was ist euch widerfahren?« So antwortete dieser, nun völlig befreit, mit wahrer heldenmütiger Besonnenheit, »Ja, sehen Sie, Don Alonso, die Mordknechte! Ich wäre verloren gewesen, wenn dieser würdige Mann sich nicht, die rasende Menge zu beruhigen, für Jeronimo Ruggiera ausgegeben hätte. Verhaften Sie ihn, wenn Sie die Güte haben wollen, nebst dieser jungen Dame, zu Ihrer beiderseitigen Sicherheit. Und diesen Nichtswürdigen«, indem er Meister Pedrillo ergriff, der den ganzen Aufruhr angezettelt hat. Der Schuster rief, »Don Alonso Onorecha, ich frage euch auf euer Gewissen, ist dieses Mädchen nicht Josefa Asteron?« Da nun Don Alonso, welcher Josefen sehr genau kannte, mit der Antwort zauderte und mehrere Stimmen dadurch von Neuem zu Wut entflammt riefen, sie ist und bringt sie zu Tode, so setzte Josefe den kleinen Philipp, den Jeronimo bisher getragen hatte, samt dem kleinen Juan auf Don Fernandos Arm und sprach, gehen Sie, Don Fernando, retten Sie Ihre beiden Kinder und überlassen Sie uns unserem Schicksale. Don Fernando nahm die beiden Kinder und sagte, er wolle eher umkommen, als zugeben, dass seiner Gesellschaft etwas zuleide geschehe. Er bot Josefen, nachdem er sich den Degen des Marineoffiziers ausgebeten hatte, den Arm und forderte das hintere Paar auf, ihm zu folgen. Sie kamen auch wirklich, indem man ihnen bei solchen Anstalten mit hinlänglicher Ehrerbietigkeit Platz machte, aus der Kirche heraus und glaubten sich gerettet. Doch kaum waren sie auf den von Menschen gleichfalls erfüllten Vorplatz derselben getreten, als eine Stimme aus dem rasenden Haufen, der sie verfolgt hatte, rief, »Dies ist Jeronimo Ruggiera, ihr Bürger, denn ich bin sein eigener Vater«, und ihn an Doña Constanzens Seite mit einem ungeheuren Keulenschlag zu Boden streckte. »Jesus Maria«, rief Doña Constanze und floh zu ihrem Schwager, doch Klostermetze erscholl es schon mit einem zweiten Keulenschlage von einer anderen Seite, der sie leblos neben Jeronimo niederwarf. »Ungeheuer«, rief ein Unbekannter, »dies war Doña Constanze Jarez.« »Warum belogen Sie uns?« antwortete der Schuster. »Sucht die Rechte auf und bringt sie um!« Don Fernando, als er Constanzens Leichnam erblickte, glühte vor Zorn. Er zog und schwang das Schwert und hieb, dass er ihn gespalten hätte, den fanatischen Mordknecht, der diese Gräuel veranlasste, wenn derselbe nicht durch eine Wendung dem wütenden Schlag entwichen wäre. Doch da er die Menge, die auf ihn eindrang, nicht überwältigen konnte, »Leben Sie wohl, Don Fernando, mit den Kindern«, rief Josefe, »und hier mordet mich, ihr blutdürstenden Tiger«, und stürzte sich freiwillig unter sie, um dem Kampf ein Ende zu machen. Meister Pedrillo schlug sie mit der Keule nieder. Drauf, ganz mit ihrem Blute bespritzt, »Schickt ihr den Bastard zur Hölle nach«, rief er und drang mit noch ungesättigter Mordlust von Neuem vor. Don Fernando, dieser göttliche Held, stand jetzt, den Rücken an die Kirche gelehnt. In der linken hielt er die Kinder, in der rechten das Schwert. Mit jedem Hiebe wetterstrahlte er einen zu Boden. Ein Löwe wehrt sich nicht besser. 7 Bluthunde lagen tot vor ihm. Der Fürst der satanischen Rotte selbst war verwundet. Doch Meister Pedrillo ruhte nicht eher, als bis er der Kinder eines bei den Beinen von seiner Brust gerissen und hochher im Kreise geschwungen an eines Kirchpfeilers Ecke zerschmettert hatte. Hierauf ward es still und alles entfernte sich. Don Fernando, als er seinen kleinen Juan vor sich liegen sah, mit aus dem Hirne hervorquellendem Mark, hob voll namenlosen Schmerzes seine Augen gen Himmel. Der Marineoffizier fand sich wieder bei ihm ein, suchte ihn zu trösten und versicherte ihn, dass seine Untätigkeit bei diesem Unglück, obschon durch mehrere Umstände gerechtfertigt, ihn reue. Doch Don Fernando sagte, dass ihm nichts vorzuwerfen sei und bat ihn nur, die Leichname jetzt fortschaffen zu helfen. Man trug sie alle bei der Finsternis der einbrechenden Nacht in Don Alonsos Wohnung, wohin Don Fernando ihnen viel über das Antlitz des kleinen Philipp weinend folgte. Er übernachtete auch bei Don Alonso und säumte lange unter falschen Vorspiegelungen, seine Gemahlin von dem ganzen Umfang des Unglücks zu unterrichten. Einmal, weil sie krank war und dann, weil er auch nicht wusste, wie sie sein Verhalten bei dieser Begebenheit beurteilen würde. Doch kurze Zeit nachher, durch einen Besuch zufällig von allem, was geschehen war, benachrichtigt, weinte diese treffliche Dame im Stillen ihren mütterlichen Schmerz aus und fiel ihm mit dem Rest einer erglänzenden Träne eines Morgens um den Hals und küsste ihn. Don Fernando und Doña Elvire nahmen hierauf den kleinen Fremdling zum Pflegesohn an. Und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als müsste er sich freuen.
Heinrich von Kleist, Das Erdbeben in Chili. Lesung mit Gerd Heidenreich. Regie Friedhelm Kemp. Heinrich von Kleists Novelle ist in verschiedenen Ausgaben erhältlich, unter anderem bei Reklam. Soweit der Bayern 2 Podcast Buchgefühl reden und lesen. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Bendker.